ARD. SWR Kultur. Forum. Kampf um die Freiheit. Hannah Arendts Erbe in Zeiten der Krise. Heute mit Eva Röder. In Zeiten von Fake News, Rechtsruck und Vielfachkrisen ist kaum eine politische Denkerin so populär wie Hannah Arendt. Ihre eingängigen und knackigen Analysen der bedrohten demokratischen Gesellschaft funktionieren sehr gut auf Social Media und inspirieren auch Politikerinnen und Politiker. Zum Beispiel Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der hat ihr gerade ein ganzes Buch gewidmet. Der Sinn von Politik ist Freiheit. Warum Hannah Arendt uns Zuversicht in schwieriger Zeit gibt, heißt es. Doch was genau verbirgt sich eigentlich hinter Arendts zentralen Begriffen von Freiheit oder ihrem politischen Handeln? Ist sie auch 50 Jahre nach ihrem Tod möglicherweise aktueller denn je? Und wie lässt sich der anhaltende Hype um ihre Philosophie und ihre Person erklären? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Ich begrüße meine Gäste, Professor Thomas Mayer, Philosoph an der Uni München. Er hat eine gefeierte Biografie über Hannah Arendt geschrieben und gibt bei Piper ihre Schriften neu heraus. Maike Weißpflug ist dabei, Politikwissenschaftlerin und Autorin. Auch sie hat unter anderem ein Buch geschrieben. Das heißt Hannah Arendt, die Kunst, politisch zu denken. Wie das genau aussieht, darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen in der Sendung. Und Dr. Monika Boll, Philosophin, Autorin und Kuratorin der Ausstellung Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert, die in mehreren Städten Halt gemacht hat. Und auch dazu ist natürlich ein Begleitbuch erschienen. Jetzt fangen wir mal mit Ihnen an, Frau Boll. Hannah Arendt hat sich ja wie wenige ihrer Philosophenkollegen so konkret mit ihrer Gegenwart beschäftigt und ist da richtig eingetaucht. Passen denn Ihre Schlussfolgerungen daraus aus dem 20. Jahrhundert dann überhaupt noch ins 21.?
Also zunächst einmal haben wir ja in der Ausstellung eben Hannah Arendt bewusst nicht als politische Philosophin vorgestellt, sondern wir wollten sie als politische, öffentliche, intellektuelle und vor allen Dingen auch in ihren Debatten. Und da hat sie viele Themen besprochen. Eben sie hat über den Antisemitismus, über Kolonialgeschichte, über Bürgerrechte, über Zionismus, über all diese Dinge gesprochen. Und die sind ja nicht nur Themen des 20. Jahrhunderts, sondern eben wirklich bis heute aktuell und beschäftigen uns weiterhin.
Frau Weißpflug, eins Ihrer großen Themen war ja auch so die bedrohte Demokratie oder dann der Zivilisationsbruch letztlich. Was würden Sie sagen, kann man davon noch ins jetzt 21. Jahrhundert oder in unsere heutigen Zeiten mitnehmen?
Ich glaube, es sind zwei Sachen, die bei Hannah Arendt vielleicht auch die Menschen so faszinieren. Das ist das eine, die scharfe Analyse, wie Demokratien in autoritäre Systeme kippen. Dass sie das analysiert und sagt, ne, wie gibt es auch prätotalitäre Stimmungen, wie kann man das zu fassen bekommen? Und dass sie das einmal sozusagen dem Schrecken ins Gesicht blickt, aber gleichzeitig nicht verzweifelt und uns ganz einen positiven Begriff des politischen Handelns gibt und vor allem selber auch Haltung gezeigt hat. Und das ist etwas, was mich auch sehr fasziniert und wo ich denke, dass Arendt ein Vorbild sein kann, weil sie sagte, ne, wenigstens war ich nicht unschuldig. Sie hat selber 1933 wirklich mutig antisemitische Propaganda gesammelt und der zionistischen Vereinigung zur Verfügung gestellt, damit dokumentiert wird, was in Deutschland passiert. Sie ist verhaftet worden. Also das heißt, sie war nicht nur eine Denkerin, sondern auch eine mutig Handelnde. Und das ist ja auch in letzter Zeit mehr in den Fokus gerückt. Und da ist sie, glaube ich, nicht nur eine spannende Theoretikerin, sondern ein Mensch, der sich einfach in die Welt eingeschaltet hat und für sie eingestanden ist.
Herr Mayer, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Hannah Arendt in Ihrer Forschung, aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Teil Ihres Lebens geworden. Wie nehmen Sie denn den Hype um Sie jetzt wahr? Das war ja nicht immer so bei ihr.
Nein, das war, weiß Gott, nicht immer so bei ihr. Und dieser Hype hat positive wie negative Seiten. Die positive Seite ist, dass wir uns mit einer Person beschäftigen, die interveniert hat, die den Begriff des öffentlichen Intellektuellen wieder vollständig rehabilitiert hat und die bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist in ihrer Gegenwärtigkeit. Damit meine ich nicht dieses Schlag nach bei Hannah, wenn es mal wieder irgendwo zwickt und zwackt oder eine politische Analyse unbedingt Anleihen bei einer Autorität benötigt, sondern die Tatsache, dass ihre Texte dieses schwer feststellbare und schwer einschätzbare sogenannte Zeitlose haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was ich als negativ bezeichnen würde tatsächlich, ist so die Hannah Arendt für die Kaffeetasse, den ICE und eben die politische unmittelbare Verwertbarkeit. Ein Hannah Arendt-Satz, Denken ohne Geländer und so weiter, löst nicht nur keine Probleme, sondern verdeckt auch die analytische Kraft, die in den Werken von Hannah Arendt steckt. Also Tobias Rapp hat es gerade im Spiegel sehr flott alles aufgeschrieben. Mhm. Und ich denke, die Wahrnehmung stimmt.
Er sprach auch von Streicheleinheiten, die Seele mal wieder braucht. Und da kann Hannah Arendt helfen mit einem klugen Sätzchen.
Das ist aber auch etwas, was wir brauchen. Mhm. Ja, verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche, Frau Röder. Tatsächlich, natürlich. Es gibt Hannah Arendt-Sätze, bei denen man so einmal so tief durchschnaufen kann und sich für einen Moment wohlfühlen kann. Aber das ist eben nur satzweise so. Danach tut Hannah Arendt wieder weh und mir ist die Hannah Arendt, die weh tut, weitaus lieber und scheint mir weitaus besser heranziehbar für unser 21. Jahrhundert als diejenige, die jetzt so in Teilen konsensual geworden ist.
Hm. Aber nehmen wir uns doch mal so ein Sprüchlein vor, wenn wir schon die ganze Zeit davon reden, wie eingängig sie ist und wie sehr das auch alles vermeintlich auf das Heute zu passen scheint, ganz häufig auch sehr meme-tauglich in den sozialen Medien, ist zum Beispiel der Satz hier, die ständige Lüge zielt nicht darauf ab, die Menschen eine Lüge glauben zu lassen, sondern darauf, dass niemand mehr irgendwas glaubt. Was beschreibt besser eben dieses Zeitalter der Desinformation, die Manipulation, Frau Boll?
Also ich finde gerade diesen Satz, den Sie gerade zitiert haben, der gehört jetzt für mich nicht zu diesen Aufklebern, die man durchaus mal hinterfragen kann. Das finde ich wirklich brillant bei ihr und das trifft auch wirklich heute zu. Also sie hat ja diese Unterscheidung aus dem Totalitarismusbuch, wo es um ihre Ideologieanalyse geht, um Ideologie und Terror, totaler Herrschaft. Ideologie ist der eine Fall und wo sie für die NS-Ideologie, aber natürlich auch für die marxistische Ideologie eben
also die
das,
stalinistische die, speziell, ja.
Speziell die stalinistische Ideologie, wo sie das analysiert, dass es dabei eben nicht darum geht, dass einfach Wahrheiten verdreht werden und Falschheiten, sondern dass es das nicht mehr miteinander zu unterscheiden ist. Und vor allen Dingen, dass Ideologie, dadurch, dass sie Falschheiten, Unwahrheiten immer wiederholt, sie auch zu Wahrheiten macht. Mhm. Und das ist ja wirklich heute das Problem. Und das gilt ja nicht nur für die autoritären Strukturen der Politik, sondern es gilt eben für den ganzen Bereich künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Und das Problem wird natürlich in der Politik, aber auch durch den technologischen Fortschritt uns weiter beschäftigen.
Das hat Hannah Arendt in ihrem eigentlich berühmtesten Werk und analysiert, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frau Weißpflug. Aber was fangen wir jetzt dann mit dem Sprüchlein an? Da können wir natürlich recht geben und sagen, ah ja, toll erkannt. Und nun?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist immer, dass man sich selber fragt, welche Haltung entwickle ich und in was für ein Gespräch mit Hannah Arendt trete ich ein, weil es natürlich so ist. Und das war jetzt auch in dem Spiegelartikel so, dass zum Beispiel die Querdenker sich diese Sprüche, gerade wenn es um Freiheit geht, auch angeeignet haben, mit aber einer ganz anderen Intention. Und ich würde immer sagen, Hannah Arendt, wir müssen mit ihr in ein Gespräch treten. Sie spricht nicht von sich aus oder ist per se sozusagen immer auf der guten Seite, sondern wir müssen uns selber fragen, was machen wir eigentlich in diesen Zeiten und wo kann Hannah Arendt uns da helfen, nachzudenken und dass man nicht so schnell selber in so eine Wohlfühlzone kommt. Und mir fällt natürlich ein, der Satz von Kafka, den Arendt aufgreift, die Lüge wird zur Weltordnung gemacht oder auch der Begriff des Wahrlügens. Und das sind natürlich analytisch sehr gute Werkzeuge, um zu verstehen, was passiert, wenn die Lüge in der Politik systematisch wird. Wenn man keine Basis mehr hat für eine gemeinsame Welt. Das sind einfach Dinge, wo man sich auch heute fragen muss, wie gehen wir heute damit um? Und da muss man natürlich auch weit über Hannah Arendt hinaus selber auch mal den Kopf anschmeißen und schauen, was sind eigentlich die Analysen, die uns heute helfen.
Herr Mayer, was würden Sie sagen, was könnte uns denn heute wirklich weiterhelfen, wenn wir denn jetzt mal in die Tiefe gehen?
Oh, wenn ich Ihnen da was Passgenaues sagen könnte, dann würde ich das wahrscheinlich ganz exklusiv irgendwie versuchen, den Mächtigen dieser Welt zu verkaufen. Bei Hannah Arendt, um damit anzufangen und anzuknüpfen an die beiden geschätzten Kolleginnen, der Satz, wenn man ihn ausfaltet, wie das Frau Boll in die eine und Frau Weißflug in die andere Richtung getan haben, stellt man sofort fest, Hannah Arendt war frei von den universitären und disziplinären Begrenzungen. Also wir sind sehr stolz darauf, in den Philosophie-Departments zwischen Theorie und Praxis zum Beispiel zu unterscheiden. Wir sind sehr stolz darauf, wenn Wissen im Oberseminar vermittelt wird, aber nicht unbedingt stolz darauf, wenn wir auf die Straße gehen und uns für oder gegen etwas einsetzen. Für Hannah Arendt waren diese Fragen künstlich, im schlechten Sinne akademisch. die eingreifende Intellektuelle, die jetzt schon so langsam hier in dem Gespräch Kontur annimmt, die würde ich gerne bezogen auf diese Weltlage nochmal schärfen wollen.
Ja, da frage ich gerne nach. Also es war ja eben nicht der Typ, der im Elfenbeinturm sich möglichst komplizierte Satzkonstruktionen überlegt. Sie wollte teilhaben, sie hat eingegriffen, sie war Aktivistin. Ist sie letztlich nicht aber auch wirklich dazu geworden, weil sie auch einfach gar keine andere Wahl hatte?
Oh, die hätte sie gehabt, jederzeit. Sie hat unmittelbar nach der Ankunft in den USA im Spätmai 1941 ein Angebot der University of Chicago bekommen. Und da hätte sie dann den Rest ihres Lebens in der Windy City verbringen können, wenn sie das gewollt hätte, und hätte unterrichtet und wäre vielleicht irgendwann doch nach New York gezogen, nicht zu der schlecht bezahlenden New School for Social Research, sondern an die schon immer reiche Columbia oder so. Und wir würden ihre Werke ganz brav studieren. Hm. Aber dadurch, dass sie die Erlebnisse hatte, die sie hatte, und Frau Weißflug hat schon einen ersten Weckruf in ihrem Leben geschildert, nämlich die kurzzeitige Verhaftung, wahrscheinlich nur einen Tag, und anschließend die Flucht über Prag, Genf nach Paris, hat dieses Leben, das drohte, um mit Dandina zu sprechen, das dieses Jahrhundert ihr Leben lebt, sozusagen in den Widerstand gegen diese Zumutung und diese Zurichtung sofort erweckt und mobilisiert.
Ich möchte einen Widerspruch anmelden. Und zwar zur Bezeichnung Aktivistin. Das trifft, und Thomas Mayer hat es ja für die Exilzeit in Paris und so sehr ausführlich ausgearbeitet mit neuen Quellen, trifft vielleicht für diese Zeit zu.
Da aber hat sie Kindern und Jugendlichen geholfen,
genau,
nach Palästina auszuflüchten letztlich.
Ja. Ja, und sie hat da Sozialarbeit, da hat sie das selber auch genannt, ne, hat sie betrieben für eine Flüchtlingsorganisation. Aber in den USA war sie doch keine Aktivistin, Herr Mayer. Sie hat keine feste Stelle an der Uni angenommen. Da hat sie immer als Erklärung gesagt, das macht sie, weil sie ja schreiben will. Sie hat sich nicht als politische Aktivistin, glaube ich, verstanden. Sie ist nie zu Demonstrationen gegangen, zum Beispiel. Sie hat nur ganz selten, das kann man aus den Briefen lesen, in außergewöhnlichen Fällen einmal Petitionen, politische Aufrufe oder so unterschrieben. Das hat sie auch nicht gemacht. Sie hat sich wirklich als Kommentatorin, als politische Intellektuelle, als öffentliche Intellektuelle verstanden und hat auch so agiert. Und ihr politisches Handeln war eigentlich immer eines des Kommentars, der Kritik. Nicht umsonst bezieht sie sich ja auch auf Kant, wenn es um Urteilsvermögen geht. Und bei Kant ist ja das Urteilende, ist das resonierende bürgerliche Publikum. Also es hat was mit bürgerlicher Öffentlichkeit zu tun. Und sie hat sich nie in der ersten Reihe gesehen, also weder aus Protest als Aktivistin, noch hat sie ja jemals ein politisches Amt oder so angestrebt. Das hätte sie nie gemacht. Und insofern würde ich halt den Begriff der Aktivistin, der neuerdings sehr oft gebraucht wird und auch in den Medien immer gerne wiederholt wird, ein bisschen in Frage stellen.
Vielleicht kann ich dazu auch noch eine Einschätzung geben, weil ich, glaube ich, eine dritte Position habe. Was ja bei Arendt das Besondere ist, dass sie sagt, ne, wie können wir eigentlich die Welt lieben? Wie können wir sozusagen auch eine politische Haltung, ich habe ja dieses Buch Die Kunst politisch zu denken genannt, weil Anne Arendt eine Unterscheidung macht zwischen eben der Philosophie, die wirklich im Elfenbeinturm und von einem sozusagen ganz anderen Ort auf die Welt prägt, und dem politischen Denken, das sich ins Getümmel stürzt. Und deswegen bin ich ganz einverstanden mit denen, dass sie Kommentatorin ist, Kritikerin ist, sich immer wieder einmischt und auch sozusagen sich auf unsicheres Terrain begibt, sich zwischen alle Stühle setzt. Und das ist eine andere Haltung als eben eine, ja, akademisch-philosophische, die sich eben mit sozusagen Begriffen, Definitionen und einfach nur Theorien auseinandersetzt, sondern immer wieder den Brückenschlag macht zu dem, was passiert, was sich ereignet, und sich dem auch auszusetzen. Und auch, dass sie nach Jerusalem fährt, um den Prozess gegen Adolf Eichmann zu beobachten. Und dort ist ja auch passiert. Sie setzt sich dort zwischen alle Stühle, legt sich auch mit Freunden und Freundinnen an und streitet sich, leidet auch darunter, aber dass sie rausgeht und ja, sich der Welt aussetzt.
Also ich könnte mich jetzt ganz leicht aus der Affäre ziehen und sagen, dass Frau Röder den Begriff Aktivistin benutzt hat. Ich habe den gar nicht benutzt. Genau, aber ich greife den sehr gerne auf. Ich will an der Stelle sozusagen eine Vermittlung anbieten. Ja. Die Schriften sind aktivistisch. Hannah Arendts Schriften sind in gar keiner Weise anschlussfähig im ersten Moment, sondern lassen einen sofort stocken. Das fängt mit den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft an und zieht sich bis zu ihren letzten Schriften, dem letzten abgeschlossenen Büchlein über die Crisis of the Republic, was eine große Anklage ist gegen den Zustand der Vereinigten Staaten von Amerika.
Das heißt, sie zwingen ein bisschen zur Auseinandersetzung, meinen Sie das?
Zwingen ein bisschen zur Auseinandersetzung. Sie stehen gegen alles quer. Mhm. Also liest man die zeitgenössische Rezeption Hannah Arendts, könnte man davon sprechen, dass man sich über sie per se wahnsinnig aufregte. Zum einen verstörte sie nämlich den männlichen Konsens. Wieso spricht da eine Frau sozusagen ständig rein in die Dinge, von denen Männern gewohnt waren, dass sie nur unter ihnen verhandelt werden? Das meine ich sehr ernst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie sie mit der Tradition umgeht. Ja, da gab es ja sozusagen Konservendosen, in denen Platon, Kant und andere gut abgelagert waren mit einem unendlichen Haltbarkeitsdatum. Da gab es zum nächsten eine Art wie über Dinge gesprochen wird, Konsens. Alles das hat Hannah Arendt in gar keiner Weise interessiert. Und noch in den heutigen kritischen Debatten über Hannah Arendt, ich nenne nur die sogenannte Postkoloniale, spürt man doch sehr, dass man sie gerne wieder einfangen und einhegen würde. Insofern bleibe ich dabei, nicht nur provokant und wie die Zuschreibungen heißen, sondern wirklich aktivistisch. Es gibt gerade einen Kollegen in Chicago, der hochinteressante Verbindungen von Hannah Arendt zur schwulen und queeren Szene der 60er Jahre in Chicago am Aufarbeiten ist und da erstaunliche Dinge gefunden hat. Sie hatte, und das sieht man auch an der Liste derer, die ihrer Beisetzung beiwohnten, ganz offensichtlich sehr, sehr viele Menschen in Bewegung gesetzt. Insofern bleibe ich sozusagen bei einem, wie das in der Philosophie heißt, schwachen Begriff von Aktivistin.
Also Hannah Arendt war auf jeden Fall in irgendeiner Form aktiv. Sie hat sich in die Öffentlichkeit eingebracht, also auch in den Medien präsent, auch als Frau, als Jüdin in Amerika, aber dann auch später in Deutschland. Ganz oft zitiert wird ja das berühmte Interview mit Günter Gauss von 1964 zu Person. Da waren vorher auch nur Männer zu Gast. Das hat sie dann mal so ein bisschen geflissentlich ignoriert, dass sie die erste Frau ist. Was sie aber nicht sein wollte, ist eine Intellektuelle. Warum nicht?
Sie wollte zunächst keine Philosophin sein, sondern politische Theoretikerin. Und sie wollte keine Intellektuelle sein. Naja, sie hat eine fundamentale Kritik an Intellektuellen, weil sie während des Nationalsozialismus eben die Erfahrung gemacht hat, dass es eben ganz viele Intellektuelle waren, die sich ohne Not dem NS gleichgeschaltet haben, indem sie sich etwas sehr Vernünftiges und Kluges dazu ausgedacht hat. Und sie hatte natürlich in ihrem eigenen Umfeld auch Freunde, die sich angepasst und angeglichen haben. Und deshalb hielt sie wohl Intellektuelle nicht für besonders zuverlässig, seriös, also eine abgehobene Intellektualität, die eben einen auch ganz schnell in politisch und moralisch schwierige Gebiete verleitet.
Arendt sagt ja, dass es eben nicht um Intellektualität geht, sondern wie man seine Urteilskraft einsetzt. Und sie sagt, das hat nicht unbedingt dann mit Bildung und einem intellektuellen Status zu tun. Die Anpassung und Gleichschaltung war unter den Intellektuellen die Regel. Und das war eine schockierende Erfahrung für sie, dass der Raum um sie leer wird. Benno von Wieser, ein enger Freund, tritt bei den Nazis ein. Heidegger ist natürlich das berühmteste Beispiel. Mhm. Und sie sagt wirklich, denen fiel etwas zu Hitler ein. Das ist der Satz, den sie sagt. Große, hochtrabende Dinge, uns das schön zu reden und so da mitzumachen, aktiv mitzumachen, den eigenen Intellekten und die Stellung einzusetzen, um das auch noch zu befördern. Und das ist natürlich auch etwas, was uns in die Gegenwart führt, wenn wir uns überlegen, wer unterstützt eigentlich die autoritären Kräfte, die AfD, oder wenn wir in die USA blicken, ne, wenn wir an die Universitäten gucken. Das ist nicht unbedingt der Ort immer des Widerstands.
Die Figur des Intellektuellen war ja insgesamt in den 50er und 60er Jahren in der Kritik. Also es gibt von der rechtskonservativen ehemaligen Frankfurter Zeitung-Redakteurin Marguerite Bovary den Verrat der Intellektuellen. Also es gab eine breite intellektuellen Kritik. Aber Hannah Arendt hat gleichzeitig Intellektuellen zunächst einmal nach dem Krieg einen leichten Vorschuss gegeben. Den Vorschuss nämlich, Selbsteinsicht zeigen zu können. Das zeigt sich etwa in der Kontroverse mit Hans Magnus Enzensberger. Mit dem hat sie ziemlich aktivistisch, wie ich finde, in der Zeitschrift Merkur gestritten über Auschwitz und Hiroshima und die mögliche Vergleichbarkeit. Und dann hat sie gesagt, also hört auf, die Soße des Allgemeinen über alles drüber zu kippen. Ja. Im Sinne, es war alles schlecht. Also der Intellektuelle hatte einen leichten Vorschuss, das schreibt sie da auch, dann auch den Herausgebern. Eigentlich mag ich den jungen Mann ja, aber ist halt so ein bisschen so, wie die Leute halt so sind. Aber dann war sie gnadenlos und völlig zu Recht. Die Intellektuellen waren diejenigen für Hannah Arendt, die eigentlich diese Unterscheidung zwischen Tatsachenwahrheiten und Vernunftwahrheiten eingerissen haben, weil sie glaubten, sie stünden über dieser Unterscheidung, die seit Leibniz eine der grundlegenden Wahrheitsgaranten in der Kombination nämlich des Nachdenkens gewesen waren. Und so verknüpfen sich an der Stelle intellektuellen Kritik und Wahrnehmung des Denkens bei Arendt wieder diese Elemente, die wir ansonsten in Theorie und Praxis auflösen.
Eine Motivation, die sie ja auch selber nennt für ihre Arbeit, für ihren Beruf, ist: Es darf nie wieder etwas passieren, nie wieder Auschwitz. Was darüber hinaus treibt sie an, die Hannah Arendt? Frau Weißblum, haben Sie eine Idee?
Ja, natürlich, weil sie das eigentlich deutlich sagt. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar noch wichtiger ist. Ich will verstehen. Und das kaufe ich ja auch ab, dass sie sagt, es geht mir wirklich darum, zu verstehen, was passiert in der Welt und hinzugucken und irgendwie nicht so selbstgenügsam wegzublicken. Dass sie unheimlich neugierig ist. Und sagt, es ist ein schönes Moment, wenn ich dann eben mit Freunden und mit anderen gemeinsam, wenn es da Klick macht und wir ein gemeinsames Verständnis der Welt entwickeln. Und da merkt man, dass da eine Haltung ist, die ganz eng auch verbunden ist mit dem, was sie in der Theorie sagt. Politik ist gemeinsames Handeln. Es geht darum, eine gemeinsame Welt zu schaffen, die aus der Perspektiven der vielen besteht. Dass wir Verantwortung für die Welt übernehmen. Das sind alles so kleine Fragmente. Und das ist, glaube ich, etwas, ja, was wichtig ist. Vielleicht auch sich selber anzueignen. Und auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, wenn man plötzlich merkt, da rutscht etwas weg. Ich nenne mal einfach ein Beispiel aus der Gegenwart. Der neue New Yorker Bürgermeister Mamdani war ein Hoffnungsträger der DemokratInnen und gesagt, es geht doch, es gibt sozusagen Gegenwind gegen Trump. Und was passiert? Er wird gewählt und er lädt sich sofort selber ins Oval Office zu Trump ein. Und dann gibt es dort diese Szene, wo eine Journalistin fragt, ja, aber sie haben noch den Trump Faschisten genannt. Und dann setzt man Dami an und dann tappt ihm Trump so auf die Schulter und sagt, komm, sag einfach ja. Und es wird so weggelacht und auch Mamdani lacht es weg. Und damit ist dieser Punkt, man kann jemanden Faschisten nennen oder nicht, dass man hier tatsächlich sich auf diese Weltauflösung und Weltzerstörung mit einlässt. Und dass man dieser Tatsache ins Auge blicken muss, dass das passiert und sich das nicht schönredet.
Wir reden über Hannah Arendt im Forum bei SWR Kultur. Kampf um die Freiheit, Hannah Arendts Erbe in Zeiten der Krise, haben wir die Sendung genannt. Und jetzt wollen wir mal einsteigen in die konkreten Begriffe, weil ähnlich wie eben Frau Weißblum beim Begriff Faschismus ist es ja auch mit anderen Begriffen die Freiheit. Also diesen Satz, den auch Winfried Kretschmann für sein Buch gewählt hat von Hannah Arendt, das Zitat, der Sinn von Politik ist Freiheit, würden wahrscheinlich alle von links bis rechts, neoliberal, libertär und so weiter, alle irgendwie unterschreiben, je nachdem, wie sie das dann für sich hin interpretieren können. Was ist denn eigentlich konkret damit gemeint, Frau Boll?
Der Sinn von Politik ist Freiheit. Ja, das klingt zustimmungswürdig von allen Seiten. Arendt hat damit aber etwas Besonderes gemeint, was uns heute, glaube ich, ganz, ganz fremd ist. Es hat was mit ihrem Naturbegriff auch zu tun und natürlich auch mit der Herkunft ihrer Philosophie aus der griechischen Philosophie. Freiheit beginnt für Arendt dort, wo der Mensch nicht mehr von seinen natürlichen Bedingungen abhängig ist. Also da, wo er nicht daran gebunden ist, sein Leben zu reproduzieren durch Arbeit, Reproduktion und Konsum. Also das alles bindet uns in die Natur ein. Der Raum, der sich dann eröffnet, wenn wir damit nichts mehr zu tun haben, in dem erst können wir frei und unabhängig sein. Und hier findet für sie das statt, was sie dann das freie Urteil nennt. Und wir kennen es auch aus dem Feudalismus. Also für Arendt ist Arbeit. Arbeit steht für sie bei den Tätigkeiten. In der Vita Activa unterscheidet sie ja drei Tätigkeiten des Menschen, drei existenzielle für ihn. Und Arbeit steht dort eben ganz unten auf der Skala. weil eben Arbeit unterwirft den Mensch unter seine natürlichen Bedingungen und lässt ihm keinen Freiraum. Ebenso Konsum. Deshalb ist sie eine große Kritikerin der Massengesellschaft, überhaupt der Vergesellschaftung. Und Politik fängt eben erst dort an, wo man sich einen Freiraum schaffen kann und wo Arbeit einen nicht mehr bedingen. Und ich glaube, ja, das wird wahrscheinlich, wenn dieser Satz so flockig zitiert wird, eben meist überhaupt nicht bedacht, dass das sehr voraussetzungsreich ist und sehr tief eingebunden ist in ihre Philosophie.
Das klingt allerdings nach einer ziemlich elitären Haltung, Herr Mayer, oder? So das Arbeit von allem zu trennen. Und sie trennt ja auch sehr stark zwischen dem politischen und dem privaten Raum, wo dann alles reinfällt, was nicht jetzt aktiv politisch ist. Das würde heute, ja, würden wenige unterschreiben, gerade Feministinnen nicht.
Naja, also mit dem Begriff elitär ist man immer schnell bei der Hand. Und zwar deshalb, weil wir natürlich davon ausgehen, dass diese Denkerin, die viele so sehr an ihr Herz drücken und lieb gewinnen, wenn die dann, wie Monika Boll ganz präzise ausgeführt hat, ihre Karten auf den Tisch legt und auf den Karten stehen eben die Namen der philosophischen Tradition seit Platon, dann wird's haarig und hart. Und da ist Hannah Arendt, beinahe hätte ich gesagt, Gott sei Dank, auch entsprechend stur geblieben. Diese Form des Verhältnisses des Menschen zur Natur, wie er sich aber gleichzeitig dagegen frei denken kann, ist eines der ältesten Probleme des menschlichen Nachdenkens, seitdem wir Aufzeichnungen haben. Mhm. Damit ist ein Ordnungsschema vorgeschlagen, in dem sich aber Hannah Arendt sozusagen frei bewegt. Dabei bleibt sie ja nicht stehen. Also der Handlungsbegriff, die Vorstellung von Pluralität, das Denken immer ein Mitdenken ist, eine Gemeinschaft schafft, ein Nachdenken, wie sie immer wieder betont, auslöst. Ich würde sagen, wer Hannah Arendt liebt und schätzt und dann auch noch liest, vielleicht in der Reihenfolge bei nicht wenigen, der wird feststellen, dass das alles sehr, sehr hart errungen ist in der Auseinandersetzung mit einer in Teilen übermächtigen Tradition. Und deswegen heißt auch ein Büchlein von ihr, das ich wieder aufgelegt habe, zusammen mit Eva von Redeker, einer Philosophiekollegin. Das hat den wunderbaren Titel Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart. Und genau darum geht's. Was ist fragwürdig daran geworden? Was können wir einfach nicht mehr aus den alten Säcken, die wir mit uns rumschleppen, rausziehen und irgendwie als neu präsentieren? Und da hat Hannah Arendt ziemlich Tabula Rasa gemacht.
Frau Weißflug, wie? Genau. Sie sagt, was sind die Fragwürdigkeiten dieser Traditionsbestände? Die Tradition des abendländischen Denkens verdeckt eben auch vielfach die Erfahrung des politischen Handelns, wo sie sagt, die Erfahrung des Handelns in der Moderne, des gemeinsamen Handelns, die Erfahrung zum Beispiel der Revolution, das ist etwas, was eben dadurch, dass es keine Begriffe dafür gibt, und da ist die Tradition in Arendts Augen mit dran schuld, gerät das ganz schnell in Vergessenheit, dass wir das Gefühl bekommen, Revolutionen und das politische Handeln ist so etwas wie ein Einhorn. Ne? Eine Märchengestalt, die dann immer wieder in Vergessenheit gerät. Und dagegen schreibt sie an. Und da ist die eine Seite, dieses harte Ringen mit der Tradition und sie sozusagen umzuschreiben und auch neu zu starten, wo sie auch selbst ein Marx hat es eigentlich nicht geschafft, diese Handlungsfeindlichkeit aus der philosophischen Tradition rauszukriegen. Er hat sie nur auf den Kopf gestellt. Aber man muss was anderes machen. Und dann sagt sie, was man vor allem auch machen muss, ist die Geschichten erzählen der Revolution und der Freiheit und des Handelns. Und da lernt man auch darüber, was ist eigentlich für Arendt Freiheit, weil das ist eines der größten Missverständnisse, die es gibt, dass eben Freiheit so etwas Grenzenloses hat. Anna Arendt sagt, wir brauchen eigentlich, um frei zu sein, begrenzte Räume. Räume der Erfahrung, in dem die verschiedenen gemeinsam handeln können und dann entsteht Macht. Das ist nicht etwas Grenzenloses, was einfach sich zum Beispiel gegen die da oben richtet, das war das Motiv bei den Querdenkern, sondern es ist etwas, was nur im gemeinsamen Handeln entsteht und eben sozusagen auch hier an dieser Stelle gar nicht elitär von Arendt gedacht wird und auch nichts Anti-Elitäres hat. Und wir brauchen Institutionen der Freiheit. Ja. Und das ist auch etwas, was ich in den Raum holen will, weil das vergessen wird häufig, wenn man Arendt so als Denkerin des Handelns und der Freiheit, dann hat man immer gleich das Gefühl, Leute gehen zusammen auf die Straße und machen Demos und Revolutionen. Aber für Arendt war eigentlich fast das Wichtigere, wie schaffen wir eigentlich aus diesem Handeln dauerhafte, gute Institutionen, in denen diese Freiheit geschützt ist und gelebt werden kann.
Ja, da will ich gleich mal nachhaken und ein bisschen auf das Menschenbild eingehen, weil wir haben auf der einen Seite, wie eben beschrieben, wir Menschen tun uns zusammen und gemeinsam können wir quasi ja, Macht generieren, handeln, Strukturen umwälzen, bessere Bedingungen schaffen für uns, mehr Freiheit schaffen. Gleichzeitig beschreibt sie ja auch und analysiert auch zum Beispiel, kein totalitäres Regime kann ohne viele Menschen überhaupt existieren, die es unterstützen, egal wie viel Terror es macht. Also sind wir mündige Bürgerinnen und Bürger? Wie weit müssen wir eingeschränkt, wie weit freigelassen werden? Herr Mayer, wie sehen Sie das?
Also bei Hannah Arendt gibt es, wenn Sie so wollen, eine positive und eine negative Denken. Philosophie will ich es eben nicht nennen. Also Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft beschreibt, wenn Sie so wollen, eine Degenerationsform des vernünftigen Wesens Mensch.
Ja.
Und zwar nicht als einen natürlichen oder zielgerichteten, immer von außen aufgezwungenen Prozess, aber als Mischung aus historischer und soziologischer Beobachtung. Das ist sozusagen das eine Menschenbild, das sich ergeben hat aus der Betrachtung von Antisemitismus, Imperialismus und Totalitarismus. Deswegen ist es ja so erstaunlich, dass sie, die in diesen Abgrund hineinblickte, wie sie immer wieder sagt, und diesen Satz, der stammt ja aus dem Buch, das hätte nicht geschehen dürfen,
ja.
Was ja leicht in eine negative Dialektik, wie etwa in der kritischen Theorie, hätte münden können und in eine negative Anthropologie enden hätte können.
Der Mensch ist einfach schlecht.
So. Und dagegen strahlt regelrecht die Handlungsmacht des Menschen in der Vita Activa bis hin zu Life of the Mind, dem Ergänzungsstück als Vita Contemplativa. Hannah Arendt ist eine Denkerin, die versucht, die, wenn Sie so wollen, schöpferischen Potenziale des Menschen in Erinnerung zu rufen und dann zu stärken. Und die Stärkung besteht eben in Verstetigung. Das ist eine Institution zum Beispiel, die repräsentieren kann.
Was wäre so eine Institution? Können wir das mal konkret benennen in unserem demokratischen Rechtsstaat?
Das wäre das Parlament etwa.
Zum Beispiel, okay.
Das wäre das Parlament. Und wir sehen gerade genau die Probleme des Parlaments. Oder ich kann es noch konkreter machen, dann kommen wir auch ein bisschen vom Links-Rechts-Schema ab. Ich bin gerade mit dem Goethe-Institut unterwegs, werde dort eingeladen im Ausland und stelle fest, das Goethe-Institut ist unbezahlbar in der Vermittlung der ambivalenten deutschen Kultur und der deutschen Sprache. Seit der Außenministerin Baerbock haben wir dramatische Einkürzungen. Und die werden jetzt von einer eher konservativen Koalition weiter verstärkt. Also diese Institution ist unter massivem Druck. Und gleichzeitig wird ihr auch noch vorgeschrieben, dass sie aufhören soll, nur Schwule, Queere und irgendwie andere Diversitätswoke-Momente als eigentlich deutsch auszustellen. Ich halte solche Dinge für höchst gefährlich. Und Hannah Arendts Wahrnehmung, dass eine Demokratie oder eine Republik wie die amerikanische sich von innen aushöhlen kann, wie wir das jetzt beobachten, führen fast wichtiger sozusagen als ihre theoretischen Voraussetzungen im Moment. Und deswegen bleibe ich immer noch so ein bisschen bei dieser Idee von Aktivistin und Mobilisiererin.
Ja.
Denn wenn man sozusagen das konsequent zu Ende denkt, was Hannah Arendt gegen die Tradition und für die Handlung und für die Institutionalisierung des freien Menschen gedacht hat, dann muss man schon überlegen, ob die Rolle, die man einnimmt, noch die verantwortbare ist. Und die Wahrnehmung von Institutionen als Verstetigung hat bei Arendt auch immer den Moment der Gefährdung von Institutionen. Das hat sie bei den sogenannten Pentagon Papers und der Verdrehung der Tatsachenwahrheiten, glaube ich, ziemlich genau erkannt, dass die Bürger, die handelnden Bürger, die Institutionen am Ende schützen müssen. Und das ist eine sehr kritische Wahrnehmung. Ja.
Also das wäre auch etwas, was für mich ganz, ganz zentral ist, das institutionelle Denken von Arendt. Und man kann es an einem Beispiel auch mit Bezug auf totale Herrschaft deutlich machen. Arendt wird ja gerne auch immer reklamiert als Demokratietheoretikerin. Sie war aber gar nicht so sehr eine Anhängerin der Demokratie, sondern sie würde sich selber eher als Republikanerin bezeichnen, sondern Demokratie, auch der Nationalsozialismus, kann als autoritäre Demokratie bezeichnet werden, indem eben die Macht des oder die Mehrheit des Volkes ausschlaggebend ist. Und es gibt ja auch Theoretiker.
So eine Art Mehrheitsdiktatur letztlich.
Dann. Genau, so eine Art Mehrheitsdiktatur. Und es gibt ja auch Theoretiker wie Carl Schmitt etwa, die den NS eben als solch eine Theorie eben auch gerne beschrieben haben. Also für Arendt sind die hauptpolitischen Elemente eben nicht alle Macht geht vom Volk aus, sondern der Rechtsstaat als Begrenzung und als oberste Linie einer Demokratie. Und wir sehen das ja heute an autoritären Bewegungen. Was greifen sie zunächst an? Die freie Justiz. Und darin sah sie eben wirklich eine Institution, die dann eine Demokratie hält und auch bewahren kann. Deshalb war sie auch etwa, sie war ja eine große Anhängerin der amerikanischen Revolution und auch des amerikanisch-politischen Lebens. Den Amerikanern hat sie unterstellt, was wir hier in Deutschland als Verfassungspatriotismus kennen. Für den Amerikaner ist die Verfassung, so wie sie in den Ursprüngen durch die amerikanische Revolution gesetzt worden ist, eben einfach ein fester Bezugspunkt, selber eine Institution, an der sich Politik immer wieder auch messen kann. Und das hat sie auch in all ihrer Kritik, dort wo sie sich eingemischt hat, etwa in ihrer Kritik am Vietnamkrieg, an den Pentagon Papers, die Thomas Mayer schon genannt hat, hat sie sich immer wieder auf diesen Punkt bezogen. Ja, also das ist der Gründungsmythos im positiven Sinne für sie der Vereinigten Staaten.
Man muss natürlich dazu sagen, Hannah Arendt hat sich als quasi Republikanerin im Sinne der Republik verstanden und eine große Kritik auch am Nationalstaat geäußert, weil sie sagt, an der Basis der Politik sollte niemals sozusagen ein ethnisches Gebilde, nämlich die Nation, stehen. Und Nationalstaaten werden immer das Problem von Minderheiten und Staatenlosigkeit hervorbringen. Ja, Hannah Arendt hat nie gesagt, wie eine politische Ordnung aussehen sollte, aber man findet hier und da Hinweise darauf. Sie sagt, ne, eine Republik mit den starken Gewaltenteilungen und vor allen Dingen Politik immer rückzubinden an die Basis, räteartige Strukturen zu schaffen und vor allen Dingen in Konföderationen und Bündnissen zu denken und nicht so sehr in die Einheiten im quasi nationalstaatlich-ethnischen Bereich zu sehen.
Ich will noch mal auf die Grenzen von Hannah Arendt zu sprechen kommen. Und das ist in der Analyse von Frau Boll, glaube ich, deutlich geworden. Ich halte diesen Treue zur Konstitution in den USA inzwischen für eine völlig leere Geste.
Yeah.
Es gibt einen kraftlosen Versuch in der amerikanischen Verfassung und ihren Amendments, ihren Ergänzungen und in den Federal Papers sozusagen einen unzerstörbaren Kern zu finden, während die Tagespolitik längst diesen Kern zerstört und deformiert hat. Ja. Check and Balances funktionieren nicht mehr. Ich halte bei allem Wunsch, den ich habe, dass da was geschehe, von der politischen Geste, die auch in den Arendtschen Büchern dokumentiert ist und die für die 60er Jahre sicherlich wichtig waren, für inzwischen allenfalls Trostmedikamente oder für den Versuch, sich sozusagen von der Gegenwart nicht gänzlich irre machen zu lassen. Was da gerade stattfindet, ist in der Tat an radikalem Umbau kaum abzuschätzen. Und ich fürchte, die Arendtschen Begriffe sind dazu tatsächlich zu sehr zeitgebunden, um noch zu verstehen und gegenzusteuern, was in den USA passiert und was bei uns sich zumindest stärker zusammenbraut und vielleicht ebenfalls droht.
Bleiben wir mal bei der Kritik an ihr, weil das passt jetzt ganz gut rein. Wir gehen wieder zurück in die 50er Jahre. Der Supreme Court hatte verboten oder gesagt, es ist nicht rechtens, dass in den Südstaaten es getrennte Schulen gibt für schwarze und weiße Kinder. Und in Little Rock, Arkansas, wurden dann unter Polizeischutz Kinder in die Schule gebracht. Und das hat Hannah Arendt in einem Essay kritisiert. Hatte die da einfach einen blinden Fleck, Frau Weißpflug?
Ich glaube nicht, dass sie einen blinden Fleck hat. Sie hat auf was hingewiesen, was wichtig ist und ganz eng verbunden mit dem, was wir gerade eben diskutiert haben, mit der Frage der Gewaltenteilung. Sie fand es falsch, dass sozusagen von der Zentralregierung aus das gewaltsam durchgesetzt wird und zwar auf dem Rücken von Schülerinnen ausgetragen, von eben noch nicht ganz volljährigen Personen, die noch nicht die Mündigkeit haben, das selber zu machen. Interessanterweise hat sie da aber eine späte Einsicht gehabt. Sie hat Ralph Ellison irgendwann später einen Brief geschrieben, wo sie gesagt hat, na, vielleicht habe ich die Situation, der schwarze Schriftsteller, wo sie gesagt hat, das ist aber nur eine ganz karge Aussage, aber gesagt hat, vielleicht habe ich die Situation doch nicht ganz richtig eingeschätzt. Aber mir geht es auch gar nicht.
Ein Brief nicht öffentlich?
Ja, das stimmt. Aber es ist ja mittlerweile öffentlich geworden und da merkt man, dass sie sich auseinandergesetzt hat. Also ich weiß gar nicht, ob die Diskussion so fruchtbar ist, ob Hannah Arendt da recht hatte, sich richtig verhalten hat oder nicht, sondern dass es eben ein Auseinandersetzungsprozess ist.
Frau Weißt, nämlich, du, wir bleiben aber dabei. Ja, das ist mir jetzt schon noch wichtig, weil man kann das natürlich jetzt schön irgendwie weg. Ich will das nicht wegreden. Andersrum, wenn wir aber ihre Idealvorstellungen von Politik und politischem Handeln betrachten, ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen als Jüdin, die ja auch Einfluss gehabt haben auf ihre politische Theorie, Herr Mayer, wie passt das dann zusammen mit dieser Analyse?
Ich finde die ganz furchtbar. Ich sage das auch ganz deutlich immer wieder. Das ist ein rassistischer Text, den ich für unrettbar halte. Ich kenne Frau Weißflugs Bücher und ich kenne auch Analysen anderer. Aber ich habe den Text sozusagen abgegeben und ich markiere ihn sehr deutlich mit rassistisch. Hannah Arendt hat in diesem Text so viele unsägliche, faktische Fehler. Das Analytische ist wirklich beschränkt und ich kann diesem Text und will auch diesem Text in keiner Weise irgendwas abgewinnen. Auch die Korrekturversuche sind ganz schwach und mich interessieren da mehr die Reaktionen der schwarzen Intellektuellen. Ellison ist ja nur einer von vielen, die sehr deutlich den Hochmut Hannah Arendts in dieser Frage und ihre völlige Unkenntnis der Situation der Schwarzen markiert haben.
Bei gleichzeitiger Verherrlichung dieser besonderen Republik und dem Entstehen dieser Republik.
Also das muss man, also das tut hat dieser Hannah Arendt, die wir ganz am Anfang hatten, auch, finde ich, sehr gut, wenn ich das mal so sagen darf. Nämlich, sie wird dadurch geerdet.
Ein zweiter Kritikpunkt, den will ich zumindest noch mal erwähnt haben, bezieht sich natürlich auf die Banalität des Bösen. Da ist sie auch in der Zeit schon von allen Seiten zerrissen worden. Ihre Freundschaft mit ihren jüdischen Freunden sind zum Teil daran zerbrochen oder waren zumindest lahmgelegt. Und eine Analyse, die man zumindest heute sagen kann, die offenbar fehlgeschlagen ist, ist eben zu sagen, Eichmann sei eigentlich nur so ein ausführender Schreibtischtäter gewesen und Banalität des Bösen ist ja das Stichwort, während inzwischen klar ist, dass er ein totaler Ideologe war. Frau Boll, was kann man trotzdem von dieser Analyse mitnehmen?
Also der Vorwurf kam ja schon direkt nach Veröffentlichung des Buches über die Banalität des Bösen. Da hat sie sich immer gewehrt. Da würde ich sie aber in Schutz nehmen, weil einmal muss man irgendwie den Zeitkontext, glaube ich, mitdenken. Wie wurde nach 1945 über den Nationalsozialismus gesprochen? Und er wurde immer dämonisiert. Also es wurde immer als das radikal Böse, die natürlich den Nationalsozialismus auch sozusagen auf einen anderen Planeten versetzten, ihn völlig außerhalb der Normalität sahen. Und da war es eigentlich sehr gut und auch einer historischen Analyse viel, viel näher, sozusagen auf die Banalität, auch auf die Normalität zu verweisen. Und sie hatte damit ja überhaupt nicht im Sinn, etwas zu entlasten, sondern für sie war ja die Tatsache, dass Eichmann ihr so banal erschien und in seinen Ansichten eben so kleinbürgerlich konventionell war. Und das macht es ja eigentlich viel schrecklicher noch. Denn wie soll man damit umgehen? Und ich denke, wenn man über die Banalität spricht, sollte man das immer mitbedenken, dass es so gedacht war.
Also sie hat vielleicht nicht ihn so treffend beschrieben, aber dafür viele andere in Deutschland, die mitgemacht haben. Ich würde gerne zu einer Schlussrunde kommen und Sie bitten, ja, eine Anregung zu liefern, einen Lesetipp. Ich fange mal an, Frau Weißflug, wenn ich eintauchen will, tiefer in das Werk von Hannah Arendt und eben nicht nur mein T-Shirt mit einem schönen Spruch bedrucken möchte. Wo fange ich an zu lesen?
Anfangen sollte man mit diesen kleineren Skizzen, sag mal, Menschen in finsteren Zeiten, das sind Porträts von Leuten. Das ist gut, aber vor allem zwischen Vergangenheit und Zukunft, Übung im politischen Denken. 1 und 2, es gibt dann noch den zweiten Band und da kann man eintauchen. Aber für den absoluten Ersteinstieg, Erstkontakt ist natürlich das Interview mit Günter Gauss immer zu empfehlen, weil man da einfach einen sehr guten Überblick über eigentlich all die Dinge gibt, die immer noch zum Denken anregen und über die man sich bis heute vortrefflich streiten kann. Also diese Streitbarkeit von Arendt, die kriegt man da gut mit und in diesen kleineren Texten.
Das gibt's auch vollständig bei YouTube ohne Probleme. Frau Boll, was würden Sie anregen? Wo fange ich an?
Ich würde sagen, nehmen Sie das erste besonders dicke Hauptwerk, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, denn das ist überhaupt nicht schwierig zu lesen. Es ist ja eigentlich ein fast essayistisches Buch. Thomas Mayer hat das ja auch nochmal wunderbar aufgeschlüsselt, wie es entstanden ist. Also aus vielen Facetten und aus vielen verschiedenen Kleinuntersuchungen, die sie gemacht hat. Und es hat ja nicht nur das Schlusskapitel zur totalen Herrschaft, sondern eben das erste über Antisemitismus, das eine Gesellschaftsgeschichte des Antisemitismus im 18. und 19. Jahrhundert ist.
Ja. Herr Mayer.
Ja, ganz einfach. Wir Flüchtlinge als Einstieg und dann öffnet sich die Arendt-Welt von selbst.
Kampf um die Freiheit, Hannah Arendts Erbe in Zeiten der Krise hieß die Sendung heute. Mit dabei waren Professor Thomas Mayer, Philosoph an der Uni München, Dr. Monika Boll, Philosophin, Autorin und Kuratorin und Maike Weißpflug, Politikwissenschaftlerin und Autorin. Und ein kleiner Tipp noch von mir. Nach dem Konzept von Monika Boll gibt es auch eine Veranstaltung am 11. Dezember im Stuttgarter Staatstheater. Hannah Arendt, Genie der Freundschaft, ein Leben in Briefen. Mein Name ist Eva Röder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.